Ich wollte noch was zu Lidl-Kasse sagen. Wie heißt du? Ja, mit dem Beispiel. Das ist etwas, was mir selber auch sehr wichtig ist. Ich finde, wir haben hier natürlich eine sehr privilegierte Situation, ja, die ganz wenige Menschen auf der Welt haben. Mir kommt es manchmal auch sehr überheblich vor, was da passiert. Ja? Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin nicht an der Lidl-Kasse gesessen, aber ich kenne so ähnliche Situationen. Ja? Und da möchte ich sagen, es gibt auch die Demut des Revolutionärs. Das ist, finde ich, sehr schwer, aber sehr wichtig. Und das ist auch ein Dienst an der Gemeinschaft. Ja. Das ist nicht nur, weil mein Ego es nicht aushält, an der Kasse zu sitzen, noch 4 Stunden, sondern es ist auch, weil es viele Leute nicht aushalten und weil es ein Scheißjob ist und weil sowas nicht nötig ist und nicht sein müsste. Und wenn ich mich wehre, dann hilft es auch anderen, möglicherweise, wenn es mir gelingt. Und in, ja, in Demut. Also es widerspricht überhaupt nicht seinem Dienen. Ja? Sich zu wehren in Demut und in Dienen, das ist schwer, aber das ist auch nötig manchmal. Ja?
Ich habe zwei. Wer spricht? Also mir geht es so, dass ich eigentlich alles, zu allem fast, was gesagt worden ist, dass ich das kenne, dass ich das okay finde und dass es mein Erleben ist. Und mir geht es oft hier so die letzte Zeit, zum Beispiel, als du gesagt hast, wer ist das eigentlich? Ne? Also ich habe viele Zustände. Ich kann mir das gut vorstellen an der Lidl-Kasse. Mir ist Lidl völlig egal. Aber ich kenne diese Situation der totalen Panik und gar nicht mehr zu wissen, ob ich noch auf den Beinen stehen kann, wie ich nach Hause komme oder ob ich, was weiß ich, auf den Bahnsteig kacken muss. Ja, ich kenne all diese Situationen. Und da gibt es dieses Ich, was ich retten will, was total anstrengend ist. Und dann hilft vielleicht mal so eine Frage, wer ist da? Und das gibt mir Erlösung. Aber es gibt auch einen Moment, wo ich ins Gefühl reingehe und total demütig bin. Dann gibt es mal, dass ich sage, dein Wille geschehe. Das wechselt immer. Und es ist immer wieder ein Hinschauen, was ist jetzt da? Wo laufe ich jetzt weg? Wo bin ich? Und in jedes Konzept, egal ob wer ist da oder ins Gefühl gehen oder was auch immer, ist immer ein Konzept, solange es nicht hierher gebracht wird und geguckt wird, was ist wirklich hier, was ist wirklich hier und zu spüren. Das ist meine Erfahrung und auch diese ganzen Gespräche sind ja alle wahr. Aber jeder spricht manchmal aus dem Kopf und manchmal aus dem Herz und dadurch gibt es manchmal, finde ich, so eine Verwirrung, weil jeder steht woanders und man kann nur da raussprechen, wo man wirklich steht. Und dann ist auch alles wahr. Das ist halt, ach, ich bin so aufgeregt.
Also ich finde den Job beim Lidl kein Scheißjob. Also meiner war es im Naturkostladen und ich fand es so großartig, an der Kasse zu stehen und mit Menschen Herzkontakt haben zu dürfen. Und ich habe gerade vorgestern einer Lidl-Verkäuferin gesagt, dass ich es großartig finde, wie sie einfach die Gäste begrüßt und einfach da ist für die Kunden. Und ja, ich kenne auch diese Verzweiflung, also diese Hoffnungslosigkeit. Also wo wir irgendwas machen hier auf Erden und plötzlich merkt man, es führt in die Scheiße. Und für mich hat der Heiko vorhin dazu ein Patentrezept gegeben. Und ich durfte vor 2 Wochen erfahren, wo ich merkte, bei uns im Jonathan-Team, ich merke, es braucht was Neues und ich konnte es nicht vermitteln und ich merke, wo es hinführt und ich konnte es nicht vermitteln an dem Tag. Und dann ist die Frage, was, wenn ich tiefer sink, was vermeide ich da in mir? Also wo habe ich dann gemerkt, ich hatte für andere Menschen ein Ziel, weil ich mit ihnen weitergehen wollte. Und ich war nicht bereit, dem Schmerz zu begegnen, dass im Weitergehen womöglich ein Loslassen braucht. Und nicht womöglich. Und das auch in dem Wort Aufgabe steht Aufgeben mit drin. Und Heiko hat vorhin gesagt, da wo es im Leben, mal gucken, ob ich das richtig gehört habe, wo es in die Scheiße führt, da vermeiden wir was. Da vermeiden wir einen Schmerz. Und wenn das Universum ein wohlwollender Ort ist, schickt es uns Übungen, dass wir genau den unerlösten Teilen begegnen dürfen. Und wenn wir dann langsam werden und schauen, was ist das, was wir jetzt nicht wahrhaben wollen, obwohl es wahr ist, dann lauert die Erlösung. Und das Wort Deus, ja, ich habe es auch oft falsch verstanden, Demut, heißt bei uns oft, wir übersetzen mit Kasperkel, aber das Wort hat eine Herkunft. Und Deus ist Gott, das im Lateinischen. Und verneigen uns dem Großen Ganzen. Das heißt, wir nehmen unseren Platz ein in dem Großen Ganzen. Aber wie der Araber dann oder der Moslem sagt, Inshallah. Ich merke es, wenn ich denen sage, ja, wann kommst du denn wieder im Oktober? Und wenn es ich nicht sage, sagen die Inshallah. Also wenn das Große Ganze es will. Weil ich kann mein Bestes tun und wenn nichts zusammenspielt, dann bin ich im Oktober irgendwo, aber nicht dort. Und das bringt eine Entspannung ins Leben. Dieses Verneigen. Oh, danke.
Ich wollte auch meinen Schmerz vermeiden. Ich fühle mich so verwundet und so verletzt. Und ich wollte mich hier nicht mehr zeigen. Ich wollte es einfach nicht mehr. Und ich hab einfach genug gehabt. Oder? Und dort bin ich jetzt zu dir gekommen, Joshua. Weil ich so verletzt bin von dir. Es schreit einfach alles. Und nicht nur von dir, sondern einfach von dem, wo ich das Gefühl habe, ich bin so. Und ich kann nicht so sein. Und wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann fühlt es sich immer wieder so an, als wenn ich ein Wurm bin, der aus der Erde rausguckt und sagt, zieh mich doch. Und dann wird es einfach übergemangelt. Und ich verstehe das alles mit dem Kopf. Aber wenn ich an die meisten Männermenschen hier angucke, dann tut es mir einfach so weh, weil ich so vieles, wie ich fühle, mich so gnadenlos fühle. Und ich möchte dich fragen, ob du mit mir da jetzt durchgehst, stellvertretend für so viele Männer, die mich verletzt haben. Und im Kopf weiß ich, dass es keiner will, aber es ist einfach da. Und ich möchte es gar nicht. Aber ich weiß, ich muss es auch jetzt hier so zeigen und rausschreien und vielleicht die Aggression, die ich immer unter... Ich weiß es alles nicht. Ich weiß nur, es ist so schrecklich, das Reden alles zu hören und den Weg nicht rauszufinden, obwohl er da ist. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich einfach nicht verständlich machen mit dem, was ich oder es oder was auch immer meint. Und ich weiß jetzt, es ist dieser Weg, es zu versuchen oder zu lassen.
für mich.
Einfach da sein, was Heiko sagte, da zeigt sich ein Schmerz und die Frage vermeiden wir. Und dass du jetzt da bist, einfach, ja. Und nichts wollen, sei da mit dem Schmerz und weiß es nicht, wie die Lösung ist. Das ist das Aufgeben. Und danke, dass du gekommen bist. Uns teilst. Und sei da. Nichts mehr wollen und lehn dich an und sag, ich weiß es nicht. Und wir wissen es alle nicht, aber wir können da sein damit. Danke. Obwohl für euch vielleicht schon ein Satz dazu noch mal kennen. Und das Ringen, das ich mit dir auch in der Wüste hatte. Hat irgendein Mann je eine Frau verletzt oder irgendeine Frau je einen Mann verletzt oder fühlen wir uns verletzt? Und da ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich fühle mich verletzt, ist großartig. Und du hast mich verletzt, heißt, du musst dich jetzt anders verhalten, damit ich heilen kann. Und das ist eine Sackgasse. Ja, und danke, dass du jetzt da bist.
Ich muss das einfach sagen, ich weiß, ich habe es immer gut gemeint mit mir, aber vielleicht mit mir zuerst am wenigsten, aber ich habe das gelernt, mich wahrzunehmen und mir gut zu meinen und das Gutmeinende auch wieder zu lassen und die Lehre, es ist ja auch egal, was alles ist, aber es stimmt eben nicht. Wenn der Schmerz jetzt so da ist, dann kann ich draußen putzen oder irgendwas machen, aber es ist diese Vermeidung. Und es tut einfach nur so weh. Es ist ja nur das Weh.
Also ich bin ja die letzten Wochen so in viele Gefühle reingefallen und eines war, als ich morgens aufgewacht bin, habe ich auf einmal eine totale Todesangst gespürt und habe auf einmal gesehen, dass ich richtig Todesangst vor Männern habe, vor dem Mann überhaupt. Und das wusste ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das was mit mir persönlich zu tun hat, weil das war mir als Person so nicht klar. Aber in meinem Bauch war eine ganz große Todesangst vor Männern. Ich weiß nicht, ob das was Kollektives ist. Hier fällt ja oft Mann und Frau. Und ich will da gar keine Unterscheidung machen. Aber ich war eine ganze Zeit lang mit dieser Todesangst vor dem Mann. Und ich bin da nicht richtig durchgegangen, aber ich habe gesehen, dass ich noch nie einem Mann begegnet bin, weil ich diesen Schmerz, diese Angst noch nie richtig gefühlt habe. Und es ist eine Ahnung dahinter, dass Männer wunderbar sind.
Aber nicht vergessen, und tödlich.
Also, ich bin als kleines Kind missbraucht worden und ich habe lange Jahre damit gerungen, dass es heilt. Und für mich war heilsam die gleichwürdige Begegnung. Und zwar, deswegen finde ich das gerade nicht stimmig, was stattfindet. Für mich war wichtig, dass ein Mann mich sieht und dass er authentisch reagiert darauf. Dass mir in die Augen schaut, wenn ich mich schäme und sagt, was es mit ihm macht. Und dass da auch Gefühle sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, ich sage ja, für mich ist es so.
Was wolltest du mir sagen?
Ich wollte dir sagen, dass die Heilung für mich darin stattfand, dass ein Mann mich sieht und dass die Männer mich sehen, in meinen Schmerz und nicht weggucken. Und dass sie sich dem stellen, weil ich glaube auch, dass bei ihnen ein Schmerz ist. Und den zu fühlen. Und das ist für mich Gleichwürdigkeit. Und da findet für mich Versöhnung statt. In dem Moment, wo ich alles zeige, meine Scham, meine Verletzlichkeit, meine Angst, die Gewalt, die ich erfahren habe. Aber ich stehe da drin. Ich stehe da drin und ich mache mich nicht klein. Selbst von der Haltung nicht.
Das stimmt ja, aber das kann ich ja. Ich kann meins fühlen und kann jetzt hier mich zeigen und stellvertretend Charles nehmen. Und er zeigt sich. Aber ich kann ja ihn das nicht einfordern, nicht einklagen, sondern das wächst oder es wächst nicht. Und bis dahin, ich kann diesen Mann ja nicht backen. Obwohl ich genau...
Verstehe dich nicht gerade.
Ich kann das, du hast ja gerade gesagt, ich brauchte für meine Heilung das authentische männliche Gegenüber, den Mann. Oder habe ich dich ganz falsch verstanden?
Ja, auch. Ein Mensch, der authentisch ist, ja.
Mhm. Also das habe ich immer wieder punktuell, also auch jetzt in diesem Moment, aber für das Alltagsleben kann ich das ja nicht machen, was Charles mir jetzt zur Verfügung stellt. Oder ich könnte meinen Freund nehmen. Ich kann es nicht machen, dass er sich authentisch mir gegenüber stellen kann oder will. Oder?
Ja, ich meinte das auch als, ich habe das erlebt in einer Heilsitzung. Ne? Das stand für mich, das war eine Heilsitzung, das stand für mich Heilung statt. Das war nicht im Alltag. Und was ich denke, was es braucht, ist eine Haltung, wie man einander begegnet. Und das heißt nicht, dass ich jeden Moment in dieser Haltung bin, sondern es ist eine Haltung, die ich lerne einzunehmen. Und das ist für mich die Haltung der Liebe.
Ja.
Und die kann ich nur täglich üben. Und ich weiß auch, dass wie oft ich da noch rausfalle. Aber die hat für mich ganz viel mit authentisch sein zu tun. Also dass das, was gerade ist, in mir sein darf. Ihr redet alle davon. Theoretisch. Ich habe nur das Gefühl, ihr macht es nicht. Ich will euch nicht verletzen. Deswegen gehe ich jetzt wieder.
Danke, das war total mutig.
Und zwar kann ich das ganz gut verstehen mit dem Schmerz. Und ich denke mal, es ist auch hier mehrfach gesagt worden, dass mit dem Schmerz auch die Liebe ist. Und irgendwann mal wird sich dieser Schmerz auch in die Liebe umwandeln. Aber die Frage ist ja, wann Und ich glaube, so was dahinter steckt, ist ja auch, dass wir hier in unserer Existenz als Mensch einfach nicht unendlich viel Zeit haben, sondern nur wir haben einen verfügbaren Zeitrahmen. Und die Sache ist ja, entweder ich erdulde das und diesen Schmerz und gebe dem auch Vertrauen, dass hinter diesem Schmerz irgendwann mal die Liebe erscheint oder kommt. Aber die Frage ist ja, zu welchem Zeitpunkt. Oder ich gehe weiter und versuche es dann in einer anderen Person, die jetzt auch, wie die gesagt hat, es auf meiner Augenhöhe irgendwo mir dann schon näher ist auch. Also ich glaube, das ist so für mich so ein bisschen der Punkt, zu sagen, wann ist der Zeitpunkt realistisch da, wo man sich dann auf dieser Augenhöhe, in dieser Liebe, in dieser Verbundenheit dann auch begegnet. Vielleicht muss man so lange warten, bis es auf dem Todesbett ist, wo man sich verabschiedet wieder und ist dann das der einzige wahre Zeitpunkt. Aber das ist auch wieder die Frage, wie viel Leid kann man ertragen oder soll man ertragen, bis man zu diesem Punkt hinkommt. Und ich glaube, dass es ein ganz großes Dilemma ist. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber das ist so für mich der springende Punkt einfach. Wann ist der Zeitpunkt, weiterzugehen oder so lange zu warten, bis es da ist und sich letztendlich zeigt? Danke.
Wie heißt du? Okay. Das ist eine Frage, die du stellst? Oder eine Überlegung, Gedanken, den du hast? Ja. Okay. Ich habe es ungefähr, weiß ich nicht, sagen wir mal 1000 Mal oder 800 Mal mit den Menschen erlebt, dass der Zeitpunkt dann sein kann, wenn du deine Angst begegnest, in dir selbst, ihr wirklich begegnest und nicht aufhörst, bis du aufgibst. Also, jetzt nochmal, um Worte zu verwenden, die gefallen sind. Trauma, also Angst, deine Angst in dir. Nicht mehr als Projektion im Kampf gegen irgendjemand anders oder irgendwas oder einen Zustand, der unerwünscht ist, sondern deine Angst wirklich suchen, finden und greifen. Durch die ganzen Projektionen hindurch. An deine erste ursprüngliche riesige Angst. Und so lange stehen bleiben, bis du wirklich zusammenbrichst, bis du aufgibst und sagst, I surrender. Dann kann, das ist der Moment, wenn Gnade hinzukommt. Das ist der Moment, wenn Gnade hinzukommt, in dem aus Angst Liebe werden kann.
Heißt dann auch, dass ich mich dann so verletzen lassen kann, ja auch immer von anderen, aber es macht mich nicht mehr aus. Dann ist das Thema Zeit ja auch dann wieder, hat sich damit erledigt.
Das Thema Zeit erledigt sich, wenn du keinen Widerstand mehr produzierst. Die Schmerzen entstehen nicht durch die Handlung eines anderen, sondern durch deine Haltung dazu.
Ich muss jetzt was sagen, weil Schmerz ist jetzt da, jetzt, hier. Und da kann man nicht drüber reden, kann man nicht Zeit vergehen lassen oder sonstiges. Das, was Sie vorher gemacht haben, ich habe hier gemerkt, das ist jetzt da. Es tut mir alles weh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das aushalten kann. Ich habe keine Ahnung, ob das zum Mann oder zur Frau gehört. Weiß ich nicht. Aber das ist so da, dass ich fast zusammenbreche, aber ich sitze doch und spreche. Und ich weiß nicht, wie es euch allen geht, aber sie sind alle für mich Konstrukte oder sonstiges. Das ist mir zu viel Licht hier. Also ich kann das nicht ertragen, ich weiß aber nicht, wie lange und ich suche auch nach keiner Lösung. Und ich kenne sie vom letzten Jahr und sie redet jetzt von Schmerz und ich merke, das ist mein Schmerz, mein. Ich kann dir auch nichts mehr sagen, ich will auch keine.
Ja, was, sei da mit deinem Schmerz, mach nichts damit. Und du sagst, du kannst ihn nicht ertragen. Natürlich kannst du, aber du kannst ihn nicht mehr zurückhalten. Und das ist schön. Leg dich her und sei da, mach nichts.
Ich möchte gern zu dem Ganzen auch was sagen. Ich habe auch oft Schmerz und muss da durchgehen. Aber mir hat es nie geholfen, einfach nur durch den Schmerz bewusst durchzugehen. Sondern was mir hilft, ist, wenn ich mich ganz auf den Körper konzentriere und suche, wo findet der Schmerz gerade im Körper statt? Wo spüre ich den und wie, als was, als Druck oder also durchaus auch das zu benennen, aber einfach ganz bewusst dahin zu spüren, also aus der Geschichte, wenn es geht, rauszugehen, wenn nicht, macht es auch nichts, und sich auf den Körper einzulassen. Und das auch eine ganze Weile, solange es eben dauert, wenn es geht, wenn die Zeit da ist. Wenn die Zeit nicht da ist, geht es natürlich nicht. Ist ja klar, wenn andere Dinge vordringlich sind. Aber wenn die Zeit da ist oder wenn man sie sich nehmen kann, ist es wirklich total hilfreich, weil der Körper sich vielleicht entspannt oder reagiert einfach darauf, dass ich ihn betrachte. Denn diese ganzen Schmerzen, die sind im Körper abgespeichert. Nicht nur im Kopf und auch nicht nur im Herzen. Und der Körper will da auch erlöst werden. Nicht nur die Seele. Also das ist meine Botschaft.
Ich möchte nochmal auf dein Angebot zurückkommen. Ich habe ganz deutlich gespürt, dass ich als Frau dann eigentlich oft in diese Reaktion gegangen bin und mich so unterwerf oder hinwerf und nimmer in dieser zerbrechlichen Schmerzhaftigkeit stehen bleib. Bis so ein Blick zustande kommt. Und wenn ich so bin, finde ich ja keinen Blick. Also diese Klugheit in dir, dass du diesen Weg so gefunden hast, zu sagen, und ich guck, mach nicht die Augen zu und geh wieder in dieses Schämen und Verdrücken, sondern in dieses Schämen und dich trauen zu sagen, vielleicht sieht mich jemand. Das finde ich sehr, sehr das hat was ganz Pionierhaftes. Du hast einen ganz, ganz schönen, einfachen Weg gefunden. Den finde ich klasse. Danke dir.
Einmal danke. Aber das finde ich total schön, dass du sagst, das ist was Pionierhaftes. Ich bin hier nicht alleine gegangen, diesen Weg. Also ich bin eine Kollegin und ich hoffe, seine beste Freundin vom Heiko. Und wir haben in vielen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren diesen Weg gefunden. Und ich und wir haben ihn auch aneinander erfahren. Also über das, was ich rede, ist meine Erfahrung. Ja. Und respektare heißt, sich gleichwürdig anschauen. Auf gleicher Augenhöhe sich in die Augen schauen. Und in diesen Momenten, wo ich mich so tief schäme für das, was mir passiert ist, und ich traue mich, die anderen anzuschauen, und ich sehe deren Blick, da heilt was in mir, ganz tief. Und ich wünsche uns allen diese Erfahrung.
Ja, und auch danke für dein Dichtsein zeigen. Mein Nein vorhin zu dir war mein Gefühl, dass du dachtest, das sollte jetzt anders sein und mir in die Augen schauen. Mein Gefühl ist, auf einem spirituellen Weg, wir versuchen oft, dieses in dem Schmerzsein, das Kapitulieren, die Wut, die Aggression auszusparen. Und für mich gibt es die Abkürzung nicht. Und es geht durch den Schmerz zu dem goldenen Zentrum. Und da ist er dann weg. Und ja, ich kann sehen, dass die mir womöglich bald neu in die Augen schaut. Aber die Frage, der andere Schritt der Kapitulation, ist er zu umgehen. Und ich kann falsch sein. Mein Gefühl war, es ist genau so jetzt verändert. Ich habe bewundert das Mut, oder dass er da ist und sich damit zeigt. Und schauen wir weiter. Ja, danke.
Ich glaube, dass sie innerlich schon ganz oft kapituliert hat. Es ist aber von mir ein Angebot. Ich wollte es als Angebot formulieren, was du ausprobieren kannst. Was du ausprobieren kannst.
Ich höre das und ich weiß, was es sein kann. Ich für meine innere Wahrnehmung, wenn ich diesen Schmerz nicht hatte, wenn er nicht präsent ist, dann habe ich das Gefühl, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was möglich ist, wie ich leben kann. Und gleichzeitig ist dieser Augenblick nicht zu umgehen, also jetzt zu Schalzen oder stellvertretend für viele Männermenschen, um mir selber die Chance zu geben, mich zu überwinden und nicht in, ich muss mich vergewaltigen und muss das jetzt machen, sondern in diesen Fluss hinein, ich gebe uns die Chance der neuen Begegnung. Charles ist mir nicht ausgewichen, aber ich musste ihm ausweichen, weil ich gedacht habe, ich halte es nicht aus. Und damit habe ich mich die letzten Wochen rumgeschlagen oder auch zu dir, Heiko, hin. Das ist nicht das, was ich leben will und was auch nicht als Sehnsucht in mir ist. Und das, was du vorhin als Beruf und Berufung gesagt hast, ich habe mich wirklich gefragt, was ist denn meine Berufung? Und die innere Antwort, die ich gefühlt habe, war, mich zu zeigen und nicht dem Schmerz auszuweichen. Und damit auch dir und mir und dir und mir die Chance zu geben, dass ich allein durch das Fühlen, von dem du eben gesprochen hast, im Unterbewusstsein ist ja dauernd die Verbundenheit oder die Nichtverbundenheit. Und wenn ich an Charles gedacht habe die letzten Wochen, dann war das nie wohlwollend. Dann habe ich mich im Kopf was zurechtgemacht und gesagt, ja, das ist toll und wohl Jonathan und so. Aber die Herzenergie war einfach unterbrochen durch das Vermeiden wollen von mir und meinen Widerstand oder auch zu Heiko hin und zu vielen anderen, die hier auch sind. Und das musste ich jetzt tun. Und meine Haltung ist, ich will es tun. Ich will es tun. Und ich wäre am liebsten heute in den Boden versunken und ich wäre am liebsten heute gar nicht gekommen. Oder ich wäre am liebsten. So habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Und wieder gab es einen drauf. Ah, so habe ich mich gefühlt. Das heißt, jedes Mal zeigte mir das Schicksal, das Universum oder das Außen oder die Kleine, wie sie sich damals gefühlt hat. Und ich fühlte, wie ich mich fühlte, als ich klein war. Bis ich zu einem Punkt kam, also das ging über 10 Tage, das war also wirklich einer der längsten Prozesse, die in den letzten 10 Jahren stattfanden. Und mit diesem, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, konnte mir mein tiefer Schmerz oder mein tiefes Trauma, meine tiefe Verletzung, mir alle möglichen Einzelheiten verraten, wie es mir damals ging. Und ich habe immer wieder geguckt, wie geht es der Kleinen damit, dass ich sie fühle. Und sie sagte, ich habe dir noch mehr zu erzählen. Und ich kriegte wieder einen drauf. So ging es mir, als ich klein war. Und irgendwann hing ich auf dem Pachamama-Camp, war ich bei dem Ralf und der hat mich so an den Füßen aufgehängt. Und auf einmal kam dieser tiefe Schmerz, wo ich fühlte, ja, nach der Geburt, man wird aufgehängt, kriegt erstmal eine gedonnert, ist für 24 Stunden weg. Und ich konnte spüren, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin mit mir. Das heißt, ich habe diesen Schmerz gefühlt, nicht wissen, wohin mit mir und habe nicht wissen, wohin mit mir, einfach gefühlt und dagelassen und nicht wissen, wohin mit mir, fand einen Platz in mir. Und da merkte ich so, ja, dieses Mantra, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, ist für mich eine ganz tolle Brücke, immer wieder im Kontakt mit mir zu bleiben, die nächste Watsche zu fühlen und zu merken, oh, da ging es noch tiefer. Oh, das hörte ja gar nicht auf damals, denn es hörte damals, als ich klein war, einfach gar nicht auf. Und ja, jetzt weiß ich, wohin mit mir. Deshalb bin ich hier.
Es gibt ja so viele Wege, mit den Emotionen umzugehen. Also ich... Das ist ein schönes Bild zu sagen, die fühlt die Kleine in mir. Also wir sagen immer, der Einfachheit halber, weil Psychologie ist ja viel zu kompliziert, sagen wir, nicht gefühlte Gefühle der Kindheit stauen sich in Emotionen an, stauen sich im Körper, manifestieren sich im Körper und echte Gefühle kennen die meisten Menschen gar nicht. Und hier reden wir natürlich dauernd von Gefühlen, von Emotionen und von Selbst und Ehe. Ein Brei. Aber wenn wir mal davon ausgehen, du sprichst für mich, wenn ich dich verstehen will, von Emotionen, also gestauten, nicht erlebten, nicht ausagierten Gefühlen, die sich im Körper manifestieren, die haben da schon ihren Platz. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass uns jemand erinnert an dieses Alte und dann kommt die Emotion wie so eine Welle hoch. Und das hast du, das ist ein wunderbarer Selbstheilungsprozess, sich diese Emotionen ja, als Wellen anzuschauen und zu kapieren, das bin ich nicht im Hier und Jetzt, sondern das ist die Erinnerung. Und was dann, und ich hoffe, Herr Ramon sieht das auch so mit seiner Traumaerfahrung, was dann hilft, ist Bewegung. Nicht nur da sitzen und mich diesen unglaublichen Emotionsfällen hingeben, sondern durch die Bewegung eine Chance zu finden, dass der Körper sich hinein entspannt in diese alte Emotionswelle. Und wenn die weg ist, dann wird es ganz ruhig in uns. Dann hört endlich das Sabbeln auf, dann hört das auf, was hier Ego genannt wird, ja? Weil das sind nur Emotionswellen aus verdrängten kindlichen Gefühlen. Und dann wird es ganz still und wir werden friedlich und wir haben das Gefühl, wir kennen. Langsam fangen wir an, uns selbst zu spüren, statt dieses ständige Hin- und Herwallen und Geworfensein, was wir Menschen sonst erkennen. Und dann wird es auch tief in uns, weil die Emotionen sind eigentlich an der Oberfläche. Die nutzen wir ja auch nur, um andere zu manipulieren. Denn diese Emotionen haben uns geholfen, Überlebensstrategien zu entwickeln, um anzugreifen oder uns zu verteidigen. Und wenn wir die nicht mehr nutzen, diese Emotionen zur Manipulation, dann kommen wir bei unserem wahren Selbst an. Ganz von selbst. Da müssen wir nicht irgendwohin was suchen, sondern das wird sichtbar. Und wir entwickeln wieder Gefühl. Und Gefühl ist Selbstgefühl. Das heißt, ich kriege wieder eine Ahnung, wer ich selbst bin. Neben meinem Außenminister, der aus Emotionen und Verletzungen und Manipulation und ja, einen Außenminister aufgebaut hat. Und Gefühle sind sehr emotionslos, leider. Leider haben die mit Emotionen nichts zu tun. Das heißt, du kommst in eine Gelassenheit und in eine Ruhe. Ich weiß nicht, ob das die Stille ist, von der die Advaitas reden, weil diese innere Ruhe und dieses Ankommen an dem Wesenskern, das ist ein Ort der Stille, ja. Und ich frage mich, warum wir den so weit wegsuchen. Und in Lehren, die so nichts mit unseren Wurzeln zu tun haben, so wenig.
als schön, du hast von drei Wegen gesprochen, ja, die es da gibt. Und Roman hatte den Kongress eröffnet und hat das Wort Glauben in den Raum geschmissen und da ging eine interessante Reaktion los. Mit dem kann ich nichts anfangen mit Glauben und so. Das ist ja, da kam sehr viel Negierung unserer eigensten Wurzeln. So nach dem Motto, da habe ich keinen Zugang, habe ich eh nie verstanden. Ich musste ganz weit woanders suchen, weil ich hier hoffnungslos war, weil ich mich hier nicht wiederfinden konnte, weil ich keinen Menschen gefunden hatte, der mir nahebringen konnte, was meine eigensten Wurzeln hier sind. Seit ich 15 bin, suche ich nach einem westlichen Weg zur Heilung und Erleuchtung. Und nicht allein, sondern Gott sei Dank mit Kathi, mit Claudia, mit Judith, mit Thomas, mit vielen, die mit mir zusammen suchen, wie kann ein Weg aussehen, der hier unseren Wurzeln getreu wird. Und ich hatte am ersten Tag das Gefühl, wir schneiden unserem Baum die Wurzeln ab, auf der Suche nach Erleuchtung, gehen dann in den Osten und erklettern dort einen Baum. Und wenn wir oben sind, stellen wir fest, das ist gar nicht unser Baum. Toll. Und meine Wurzeln fehlen mir. Ja. Und warum suche ich nicht meine Wurzeln? Und es fängt nicht nur damit an, die Wurzeln meiner Eltern zu suchen und zu gucken, wie heilen diese Wurzeln. Da haben wir unsere ersten Traumatisierungen, klar. Sondern auch, was in unserer Kultur liegt, die prägt uns so viel tiefer. Es gab, weiß nicht wie, wir haben mal international arbeitet. Ich arbeite viel in internationalen Gruppen. Unsere Kulturen sind so unterschiedlich. Wir können das gar nicht nachempfinden und verstehen, was ein Mensch aus einer anderen Kultur uns sagt in seiner Verwurzelung, wenn er in der Verwurzelung ist. Wenn er wirklich aus seiner Verwurzelung auch spricht. Und ich glaube, wir können in diesen reichen Wurzeln, die wir hier haben, auch wenn sie missbraucht und getreten und verzerrt und als Machtinstrumente genutzt wurden, in diesen Wurzeln haben wir einen ganz authentischen und leichten Zugang. Und wir hören das hier, wenn Menschen hier reden, merke ich, sie haben schon einen ganz leichten Zugang zum Beispiel zum Austausch, auch eine Sehnsucht zum Austausch. Captain Peng ist ja heute nicht mehr da, ne? Aber der hat ein natürliches Talent zum Austausch. Der muss nur allein auf der Bühne stehen und er tauscht sich mit uns aus. Da passiert eine Begegnung. Und wir haben alle hier eine natürliche Fähigkeit zur Begegnung. Deutlich stärker ausgeprägt als in östlichen Ländern. Begegnung ist für uns nicht nur ein Naturtalent, das wir das eigentlich können, sondern große Sehnsucht. Wir haben große Sehnsucht nach Begegnung. Weil wir wissen, dass in Begegnung etwas heilt. Das kennen wir. Also wir kennen auch, dass Begegnung fürchterlich verletzt. Aber wir wissen auch, dass Begegnung ein Schlüssel zur Heilung ist. Dass Liebe etwas mit Begegnung zu tun haben könnte, falls wir sie mal wirklich erlebt haben. Die meisten haben sie nie erlebt. Aber ich denke, unser Weg, ein westlicher Weg, ist ein Weg der Begegnung und nicht ein Weg der Nicht- mehr Seins und Nicht-Begegnung und da ist niemand, sondern da bin ich voll und ganz. Und da spüre ich mich und sehe dich und der heilende Moment ist der erste Moment, wo ich mich gesehen fühle und nicht, wo ich das Gefühl habe, da ist niemand mehr, sondern der Moment, wo ich mich wirklich, wirklich gesehen fühle. Und mich sehen kann leider nur ein Mensch, der liebt. Der andere projiziert nur und überträgt, der hat seine ganzen Muster noch nicht angeschaut. Aber ein Mensch, der die zum Großteil, es genügt ja schon mal zu 90-80% oder was, angeschaut hat, seine Projektionen und Übertragungen zurücknehmen kann, weil er sich bewusst entscheidet, in der Haltung der Liebe zu sein, dann kann das heilsam sein. Ja. Meldung, Meldung.
Ich wollte nur mal was zu den Wurzeln sagen, die du angesprochen hast, und zum Einführungsvortrag, da ging es ja um diesen, ich sag mal, Dualismus, Glaube, skeptischer, kritischer.
Urglaube, kritischer Geist.
Kritischer Geist, ja. Ich denke, zu unserer Verwurzelung gehört auch der Skeptizismus, ja, den wir zum Beispiel auch brauchen, wenn wir unsere Muster angucken. Ja, dass wir die nämlich nicht gleich von Anfang an glauben. Ja, ja. Also, Skeptizismus.
Ich möchte noch etwas sagen, das vielleicht jetzt einige enttäuscht. Du hast noch etwas gesagt, sie hat schon oft kapituliert. Und wenn sie das wirklich getan hätte, total vollendet, dann wäre die Hingabe, dann gab es nicht mehr so das Gefühl, da ist jemand, der verletzt wird. Und diese letztendliche Kapitulation, die kann man nicht machen, das ist ein Geschenk. Wenn die geschieht, ist es nämlich schon die letzte Kapitulation oder Hingabe oder das Aufgeben und das totale Loslassen. Und vieles, was hier gesagt wurde, ist so aus einer persönlichen, ichhaften Perspektive heraus. Und ich weiß nicht, wie der Kongress in den letzten Jahren war, aber ich fühle das Feld hier sehr sanft und sehr nährend und umhüllend. Und ich spüre, dass es einfach Gefühle zulassen will. Es werden keine Konzepte miteinander verglichen, sondern die Menschen, das Feld drückt sich durch die Wesen, die hier zu sein scheinen, in Gefühlen und in Begegnung und im Wahrnehmen aus. Aber trotzdem, es ist eine Einheit, die hier passiert. Und mir fällt im Moment gerade wieder so diese zu sehen, dass da kein Einzelner ist, also nicht die Geschichte oder ich bin verletzt, sondern es ist das Gesamte, einfach dieser Organismus, der hier zum Ausdruck kommt. Und dass wir, es heißt Forum Erleuchtung und darum geht es eigentlich. Und das fällt mir jetzt im Moment, es ist so auf eine sehr persönliche Ebene gerutscht. Ja. Ah, und das, was du gesagt hast, mit den kulturellen Wurzeln, wenn man aus diesem einen lebt, dann gibt es weder Kultur noch Land noch Identität. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, denn das, was uns verbindet, wir alle möchten gesehen werden, ob das Mann oder Frau ist, das ist unser innerstes Sehen. Und von wem möchten wir gesehen werden? Nämlich von unserer inneren Göttlichkeit, die uns durch andere Menschen entgegenkommen kann. Ja.
Ich gehe aber lieber wieder. Ich wollte nur mal so generell, es liegt mir schon den ganzen Vormittag, habe ich überlegt, das mal anzusprechen, weil mich am meisten eigentlich diese, okay, meine hübsche Seite, ich stehe dem allem total ambivalent gegenüber und weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist oder so, aber Desaster, aber irgendwie bin ich irgendwie in gewisser Weise stolz auf mich irgendwie, weil und dann kommt auch eine totale Dankbarkeit rein, so auf das, was passiert, auf den Kongress. Übrigens gibt es einen Film, der heißt Kongress, der Kongress, The Congress. Ist nicht so bekannt, aber ist ein super Film und man könnte sich, ich finde es gar nicht so fern von dem, was hier passiert. Egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich kenne, also was mich am meisten beschäftigt, ist dieses, diese Schlaufen, die gezogen werden. Also dann sind, also jetzt um es ganz simpel zu erklären, ist es diese Sanftheit und dieses vielleicht langweilige, emotionale und zähe auch oder sowas. Und dann kommt dann wieder irgendwie so ein Hieb und das ist dann so eine Frequenzsteigerung von denen, die das irgendwie dann scheiße finden oder irgendwie so einen Cut machen und dann steigert sich tatsächlich die Frequenz, ist auf einmal wieder Energie da, Leute werden auf einmal wieder wach oder so, oder ich kann wirklich nur von mir sprechen, aber ich erlebe das so und ich erlebe es halt immer noch so als Urteil, also ich kann das noch nicht so frei sehen, ich kann nicht, das ist eine Energiesteigerung und das ist gut, und das ist gut und dann so voll schwimmen, sondern ich empfinde das immer noch so als so ein Urteil halt, ne? Und das tut dann sofort weh und so. Und weil ich halt Harmonie will oder sowas. Und aber trotzdem bin ich total dankbar für das alles, dass das passieren kann und auch, dass das so keine Regeln gibt, dass die Leute kommen und gehen und ich finde das manchmal doof, dass sie gehen und ich finde es manchmal gut, dass sie gehen. ich will gehen und ich will aber dann doch auch hier bleiben, weil hierfür bin ich ja gekommen. So. Regellosigkeit, das habe ich mir eigentlich immer mal gewünscht, weil ich war schon in vielen Kongressen, ich habe in einer Akademie, in einer extrem spirituellen Akademie viele Jahre gelebt und so weiter. Und da waren Regeln unbedingt nötig. Ist halt so, bla bla, Mensch und so. Aber ich bin reingekommen und fand das total cool, dieses Kernige, so kein Bullshit hier, kein Rumgejammer, keine Emotionen, das haben wir durch, meine Frau haben wir durch und so weiter. Und das fand ich, oh ja, cool, da ist die Energie und das wollte ich eine Weile. Und nach 3 Jahren hatte ich natürlich gestrichen voll. Also jeder Hippie war mir willkommen und ich habe mich geschämt für die so kein Bullshit, also dieses Kernige oder wollten. Und das war dann selber nicht mehr kernig. Und also immer dieses Hin und Her. Wisst ihr, was ich meine? Also mich bringt's um regelrecht. Ich find's dann wieder ganz schrecklich. Und hier habe ich das gestern halt versucht. Mich macht's kirre, weil ich immer versuche im Verstand das zu begreifen. Das kann man nicht im Verstand begreifen. Und ich find's schrecklich, wenn das Emotionale und dieses Zähe und unerträglich dann irgendwie wieder durch ein vermeintliches Urteil erhöht wird. Aber andererseits will ich selber immer wegrennen. Und jetzt hier in diesem Kongress habe ich halt irgendwie gemerkt, ah Mann, es passiert was. Also ich, und zwar in mir. Ich will das nicht für euch. Ich sehe nur für mich, dass ich jetzt hier einfach schon mal erlebe, dass diese Regeln, mir wurde immer gesagt, nee, ohne Regeln geht es nicht. Man braucht Regeln. Hier als Mensch braucht man Regeln. Und hier ist für mich so ein Versuch, keine Regeln so an die hohe Glocke zu schenken. Und ich habe das Gefühl, ja, wenn ich lang genug ausharre, tatsächlich entfalten sich die Dinge dann irgendwann, läuft es sich aus. Der Loop loopt sich ein paar Mal und dann läuft es sich aus. Und meine Angst oder mein Wunsch nach Harmonie ist befriedigt, weil er dann kommt. Und das, wollte ich mal teilen, vielleicht einfach nur. Also, war das zu lang?
Ich will schon eine ganze Weile was sagen. Ich mache das jetzt einfach mal, weil richtig passend ist es eh nie oder war es mal oder wird es vielleicht sein, weiß ich nicht. Ich arbeite seit vielen Jahren therapeutisch und all das, was hier geschieht und gesagt wird, ist mir sehr vertraut. Also ganz oft ist es ganz, ganz wichtig, die Gefühle wichtig zu nehmen, sich zu sehen und all das. Aber ganz oft ist es auch wichtig, Stopp zu sagen. Und das möchte ich einfach mal erwähnen. Fritz Perls zum Beispiel hat bei einer Frau, die so eine konditionierte Hilflosigkeit hatte und immer geweint hat und immer gesagt hat, bei jedes Mal, oh, da ist so ein Schmerz, da ist so ein Schmerz und ich will den gesehen haben, immer, immer wieder hat er gesagt, du langweilst mich. Und ich finde das wunderschön, wenn das auch da sein darf, diese Art von Enttäuschung, damit mal was Neues passieren kann. Und man muss immer genau hingucken, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt. Und wenn das nicht mehr passiert, dann gehen die Leute raus, gucken auf die Uhr. Und da war ganz viel davon, so dass es einfach nicht mehr im Moment war. Und ich möchte einfach nur so meinen Wunsch äußern, immer wieder in den Moment zu gucken, was ist jetzt da? Ist wirklich jetzt noch der Schmerz da? Oder ist jetzt eine Befriedigung da, weil so viel Aufmerksamkeit da ist? Oder was passiert jetzt? Und manchmal ist ein Schmerz da und dann kriegt man Aufmerksamkeit und dann ist eine Gier da, ja! Oder dahinter ist eine Wut da und so weiter. Und immer wieder neu zu gucken, was ist jetzt da? Dankeschön.
Jetzt ist aber Schluss. Also ich bin jetzt nicht ein anderer, weil es ist schon so viel gesagt worden, dass ich gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich, was ich wirklich sagen wollte. Aber jetzt knüpfe ich da mal an. Ich wollte auch sagen, also in meiner Erfahrung, es ist so schwierig, es ist halt so subtil teilweise und so vielschichtig hier, und es wird ganz schnell über irgendwas hinweggegangen. Und was mir gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt war in dem Geschehen, was hier war, und wo ich jahrelang dran geknabbert habe,
dass ich denke, ich muss von außen Hilfe haben. Und das hat mich mein Leben fast gekostet, ja. Und auch Therapeuten, da jetzt ist die Frau weg, also ich habe da auch Angst vor, die erzählen einem auch nochmal, wie es läuft. Und letztes Jahr habe ich hier gesagt, die erste Überschreitung von einem geht dahin, wenn man jemand anders haben will, wie er ist. Ja. Und wenn ich keine Hilfe mehr von außen haben will, das heißt nicht, dass keiner da sein kann, dass keine Unterstützung da ist. Aber ich will mir nicht mehr sagen lassen, was ich zu fühlen habe, was ich zu denken habe. Und das ist total, glaube ich, für alle hier wichtig ist, die Eigenverantwortung wieder zu nehmen. Ja? Und auch in die Eigenverantwortung, was alles gesagt wird. Ich meine, die Worte sind so schmal. Und wenn ich sage, ich habe mein Gefühl gefühlt, für mich bedeutet das dann gleichzeitig Körper und in den Raum, der ich bin, zu gehen und das Gefühl und zu erkennen. Das ist alles da. Und ich sage aber nur ein Wort und es wird tausendfach verstanden. Ne? Und jeder muss gucken, wie er es zusammenpuzzelt und was für eine Erfahrung er hat. Ach so, und Jesus, genau. Das mit dem Wurzeln, das mit den Wurzeln finde ich auch. Also ich habe ja diesen Text gestern geschrieben und das letzte, da war auch mal Jesus da. Meine Güte, ich habe da eine Woche im Bett gesessen und gedacht, was für ein Scheiß. Ich konnte es nicht wieder wegstreichen, wollte es überhaupt nicht da stehen haben. Ja, und dachte ich meine, ich bin ganz streng katholisch erzogen worden und es war für mich grausam. Na, und gleichzeitig habe ich dabei geheult, weil es mich so berührt hat. Und das sind unsere Bilder, die wir in den Zellen haben. Na? Ich mag Ramana, aber Jesus ist auch da. Und alle laufen davor weg. Ich habe gedacht, wenn ich das hier vorlese, denken alle, oh Gott, jetzt hat ihn voll einen Trip oder sowas. Aber irgendwo steckt das alle in uns. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, na gut, sollen sie einen Trip haben, vielleicht ist er richtig.
Aber es ist auch unfair, dass also 97% der Psychotherapeuten so ein schlechtes Licht auf die anderen werfen. Ja? Das ist auch echt gemein in unserer Szene.
Ja. Also, es kommt. Also, was ich meine rauszuhören, ist, dass es bei vielen so eine Art Sehnsucht gibt, dass es die Methode gibt, die Lösung, das Patentrezept, ja, also wenn, was muss ich tun und so, ja, und da kann ich nur sagen, das gibt es absolut nicht, ja, also zum Beispiel als Therapeut, wenn jetzt jemand von mir aus ein ganzes Jahr in Therapie kommt, ja, dann kann es sein, dass ich mal mit diesen Menschen ganz, ganz liebevoll bin und dass es darum geht, mal diesen ganzen Schmerz zu spüren und dann ist es manchmal genauso, was du gesagt hast, ja, manchmal sage ich, hör auf mit deinem scheiß Selbstmitleid, ja. Also man muss auch manchmal so die Leute, die dann ewig immer in ihrem Muster hängen, immer wieder der Schmerz, ja, das kannst du mal aufhören. Also das ist wirklich so unterschiedlich und es ist so eine große Herausforderung für mich, ganz intuitiv zu spüren, was braucht es jetzt. Ja? Das ist das eine und dann wollte ich noch was ganz anderes sagen. Es ging ja vorhin um das Thema, wenn der spirituelle Weg nicht in den Alltag führt, dann ist das alles nichts. Genau meine Meinung. Interessanterweise ging es dann vorhin nur um Beruf. Aber im Alltag gibt es auch Liebesbeziehungen. Ja. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, für mich war das letzte Jahr sowas von turbulent in einer Liebesbeziehung. Und da bin ich nochmal so an meine Punkte gekommen, wie schon ewig nicht mehr. An ganz, ganz tiefe Verlustängste. Und das war nur deswegen möglich, weil ich mich da ganz, ganz tief drauf eingelassen habe. Und ich erlebe leider bei ganz vielen Menschen, dass sie panische Angst haben, sich auf eine Liebesbeziehung einzulassen. Ja, eine Liebesbeziehung der Partner, Partnerin ist der super Spiegel. Ja, gibt fast keinen besseren. Ja, da kommt man immer wieder ans ganz Eingemachte. Also bitte lasst euch ein auf Liebesbeziehungen.
würde gerne wissen, also ich bin Chantal und ich würde gerne wissen, wie, wer du bist.
Heiko.
Also, weil du hast mich, ich setze mich dann mal zu dir hier. Du hast mich sehr irritiert. Ja. Eben, ich bin jetzt auch auf dem spirituellen Weg, so 30 Jahre. Es begann mit Sanyasin und eben diesen indischen Gurus und dann Ramana und Nisargadatta. Und das sind so meine Weisheitslehre. Und ich halte mich so an das, da ist niemand, um dieses Ich ein bisschen Distanz zu haben. Und ich lese das und nähere mich und nähere mich, aber ich kann mich immer wieder neu nähren. Es ist wie Wasser und am nächsten Tag brauche ich das wieder und das ist wie Wasser, ne? Neu, also nichts. Also, aber ich schlafe damit ein und es ist einfach Nahrung zum in die Ruhe kommen. Und du hast das jetzt irritiert an unsere Wurzeln, wir haben die auch. Und ich komme in Irritation, weil von dem, was ich weiß, was hier passiert ist in unserer Geschichte, was man Frauen angetan hat, dann, also ich habe kein Vertrauen in diese Geschichte, in diese Religion, die uns gelehrt wird, weil wir Frauen sind da nicht, also wir sind, also alles göttliches männlich und wir sind nur eine Gebärmutter und wir haben da eigentlich keinen Platz. Und das möchte ich mal, dass du mir da erklären kannst, wo da die Quelle sei zum Vertrauen, dass da unsere Wurzeln sind. Ich fühle mich völlig entwurzelt von unserem Glauben. Weil die Traum, die den Frauen zugefügt worden sind, den Schmerz und die Verbrennung, und da ist ein kollektives Wissen darum, dass wir Frauen nicht gemeint sind in der Erlösung. Und da wollte ich dich fragen, woher hast du die Sicherheit, oder woher nimmst du dieses Gefühl, dass das wirklich die Quelle ist? Gut.
Also es waren so viele Fragen. Die letzte war, woher ich die Sicherheit nehme, dass das die Quelle ist. Dass das unsere Wurzeln sind. Also ich sehe, dass es unsere Wurzeln sind mit all ihren Mustern, die ihnen anhaften aus ihrer Geschichte und aus dem, wie es funktionalisiert wurde, so wie alle Religionen irgendwo funktionalisiert werden und Glaubensrichtungen oder Philosophien, wenn sie dann irgendwann Macht entfalten wollen. Und tatsächlich, wenn ich mir das Christentum anschaue, als eine hier ansässige Wurzel, das ist nicht die einzige Religion, die hier ansässig ist, aber so die größte, dass ich kenne so viele Frauen, die sagen, hallo, da gibt es nur Männliches. Ja? Gott ist scheinbar Vater und männlich und Christus war Mann und dann gibt es noch diese Maria, ja. Gebärmutter. So, also das Bild und der einzige Weg, den scheint uns Maria zu zeigen, wie man vom Mensch zu Gott kommen kann. Und daraus, also der Zugang für eine Frau über diese Bilder und über diese Vorbilder und den Weg, der gezeigt wird, der ist nur möglich, wenn eine Versöhnung zwischen Mann und Frau und eine Integration von männlichen und weiblichen Anteilen in uns stattfindet. Das geht nicht, solange ich auf die Männer schaue mit meiner Verletzung. Und erst wenn dieses Trauma in mir heilt und es kann eine Begegnung geben, wo sich Jung würde sagen, die männlichen und die weiblichen, man Animus in uns vereinigen, wo wir einen Ausgleich schaffen, wo in uns Versöhnung geschieht, dann ist der Weg erst frei. Also da muss tatsächlich erst Schattenintegration auf dieser Ebene stattfinden. Sonst kann ich über den christlichen Weg als Frau nur ganz viel Ablehnung, Schmerz, Verletzung, Erniedrigung, Zerstörung spüren.
Suchen auch immer weibliche Männer, sehr weiblich.
Genau. Sie sucht sich immer sehr weibliche Männer, das geht dann gerade noch. Aber es geht um die Integration in uns. Ja. Und tatsächlich glaube ich auch, dass es Frauen dann leichter gelingt, wenn sie einen Mann kennenlernen, der echt an seinen männlichen, weiblichen Anteilen so gearbeitet hat, dass er sie integriert hat. Dann kann endlich Versöhnung in so einer Begegnung mit einem solchen Mann stattfinden, die nicht möglich war über diese sehr... Die sind sehr stilisiert, diese männlichen Bilder in der christlichen Religion. Ne? Das ist schon so. Da fehlt so viel von dem, was noch in uns ist.
Danke. Ja, kann es sehr gut annehmen, was du sagst.
Ich würde auch ganz gerne darauf antworten. Ich habe deinen Namen eben nicht verstanden. Ich heiße Jaschu. Ich habe so den Eindruck, dass es so eine Mischung gibt, also zwischen, dass wir was vermischen. Und zwar einerseits das, was Jesus eigentlich war und wollte, und andererseits das, was dann wirklich über diese zwei Jahrtausende passiert ist durch die Institution Kirche, die sich diese Lehre geschnappt hat und für sich ja umgeschrieben hat, auch in großen Teilen, aller Wahrscheinlichkeit nach, oder vielleicht auch wirklich Dinge weggelassen hat, die ganz wichtig gewesen wären, um die Lehre, so nenne ich es jetzt mal, wirklich im Ganzen und in ihrer Tiefe weiterzugeben. Und das, was du sagst, was passiert ist mit Frauen, die verbrannt wurden und so weiter, und den Kriegen, die geführt wurden im Namen von etwas, was ganz anders gemeint war, das hat diese ursprüngliche Lehre tatsächlich ganz, ganz stark verändert. Und zwar so, dass es uns kaum noch möglich ist, da was rauszuziehen. Und keine Frage, das ist was ganz Schlimmes, was da passiert ist. So. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass wir wieder schauen, was wollte Jesus eigentlich? So, ne? Und auch Namasi hat eben ja sich fast dafür entschuldigt, dass sie den Jesus mit reingebracht hat. Und das finde ich urgründig schade, weil Jesus für mich was ganz Wichtiges ist, auch wenn er in meinem Leben leider auch recht wenig Platz hat, denn ich bin auch kirchlich erzogen worden und so. Und aber trotzdem weiß ich viele Geschichten, von denen ich glaube, die sind nicht so stark verändert worden. Und da kommt ganz klar raus, was Jesus eigentlich gelehrt hat. Und das ist für mich bedingungslose Liebe, was er eigentlich rüberbringen wollte. Und wenn wir da wieder hinfinden, also zu gucken, was wollte dieser Mensch, der für mich den gleichen Stellenwert hat wie ein Buddha, wie andere erwachte Menschen, die wirklich ganz große Lehrer waren oder auch sind jetzt. Was wollte der eigentlich vermitteln? Und Jesus ist für mich ein absoluter Herzenslehrer. Jemand, der, wie vielleicht kaum ein anderer, die bedingungslose Liebe gelehrt und gezeigt hat. In diesen vielen kleinen Geschichten, wo er gerade auch Frauen erhoben hat eigentlich. Ja? Also die Frau, die ihm die Füße waschen wollte, die er zu sich an den Tisch eingeladen hat. Und ihr ganz klar gesagt hat, du bist mit mir auf Augenhöhe, du bist nicht weniger als ich. Ich glaube, er hat sogar ihr selbst dann die Füße gewaschen. Ich weiß die Geschichte nicht mehr so genau. Aber das finde ich so wichtig, dass wir uns da nicht verblenden lassen von dem, was geschehen ist in den letzten 2000 Jahren. Also, dass wir schauen, was ist vor 2000 Jahren tatsächlich geschehen? Was hat uns dieser Mensch zu vermitteln und zu sagen? Und den wieder wiederholen, wieder zu uns nehmen. Und da finde ich das gar nicht schlecht, was du sagst, mit dem die Wurzeln nicht abschneiden, nicht nur woanders suchen, sondern gucken, hey, wir haben da auch jemanden und der hat was ganz Wichtiges vermittelt, und den wieder reinzuholen, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Danke.
Also ich mag ja Jesus auch besonders gerne, und das ist jetzt auch so eine Idee, aber ich denke ja eigentlich, dass das, was Jesus, also so dieses Licht, was da reingekommen ist, was er halt präsentiert hat, so als Mensch oder so, als Geist, erwachter Geist oder so, dass das so stark war für uns, weil wir relativ dicht sind, weil wir halt Europäer sind, und für die Inder wird, was weiß ich, ja, bla bla bla, also dass das so stark ist, dass all diese ganze Kirche fast schon so eine Art Abwehrmechanismus ist, vor dem, was der eigentlich reingebracht hat. Weil er hätte ja, die Idee war ja, oder zumindest kann man das so sehen, die Idee war ja, er hätte... Eigentlich wollte er ja sagen, ich puste das alles um. Also ihr habt keine Ahnung, was ihr euch alles verleugnet. Und das mache ich, ohne dich zu verletzen. Aber aufgrund aufgrund des Geistes, das wir teilen,
braucht es halt Prozess oder bla, ich weiß nicht. Aber mir kommt es so vor, als ob die Kirche und all diesen Hass oder was man da eigentlich dann erlebt hat, so eine Art Abwehrmechanismus ist. Also so, nein, wir wollen die Wahrheit nicht. So, das ist was, da kann er aber nichts für. Also da kann er muss es ja trotzdem irgendwie reinbringen. So. Also so die diese Informationen, die er halt reingebracht hat. Also ich denke auch, dass also ich liebe Jesus total und ich deswegen stehe ich auch gerne mal für ihn auf. Okay.
Habe ich sogar zwei Sprechanlagen. Gegen Jesus habe ich überhaupt nichts. Zudem habe ich auch irgendwo als Kind Vertrauen gehabt. Aber also der ganze Ballast, das Alte Testament, wenn ich das lese, da kann ich die erste Seite gerade zumachen. Und das Ganze, also wir als Christen haben ja noch das Alte Testament und das Neue. Und da steht auch noch irgendwelchen, also es sind ja viele Varianten davon. Ich frage, also ich brauche das gar nicht mehr, dieses Wissen. Es ist doch jetzt vorhanden. Also es ist übersetzt worden über die Mystiker, über Dichter, über also ich brauche den Christus nicht mehr als die Wurzel, weil das ist verstanden worden und das ist gefühlt worden. So. Aber du hast mich ein bisschen auf die Idee gebracht, lass doch auch die Inder los, ja.
Die Frage, die bei mir dahinter steht, ist, können wir uns die Advaitas hier, die einen großen Teil der Runde ausmachen und die den Weg der Fülle gehen und nicht den Weg des Nichts, ob diese zwei Seiten eine gemeinsame Sprache finden, vielleicht ihre Ähnlichkeiten finden, ihre Unterschiedlichkeit und über den Austausch darüber endlich mal die vielen Begriffe so miteinander auszutauschen, mit persönlichen Erfahrungen auch verbinden, dass wir dann uns wirklich verstehen. Also sorry, wir haben 1,5 Tage 100 Kilometer aneinander vorbeigeredet, ja, mit Worten. Und wenn wir in den echten Austausch wollen, den wir als Lehrer untereinander vielleicht genießen können, weil wir dann uns ein Stückchen weiterentwickeln können in unserer Rolle und auch ein Stückchen weiter heilen können, dann wäre es für mich total spannend, diese unterschiedlichen Wege einfach mal miteinander ja, in einen ernsten Dialog auch dem Beringen, verstehen wir eigentlich, was wir da miteinander austauschen wollen? Reden wir in denselben Worten? Können wir uns irgendwie eine Brücke bauen zwischen dem östlichen und dem westlichen Weg und eine gemeinsame Sprache finden, um dann was weiterzuentwickeln? Ich glaube, es muss um die Integration beider Wege gehen. Es geht hier nicht um, der eine Weg ist der richtige und der andere und so, sondern wie können diese beiden Wege, die am Ende sowieso zum gleichen Punkt führen, ja, vollkommenes Nichts ist identisch mit vollkommener Fülle. Vollkommene Liebe ist identisch mit vollkommener Gleichgültigkeit. Wir sind am Ende ja eh alle gleich. Nur wir gehen links rum und rechts rum und die Frage, können wir uns über diesen Weg verständigen, damit er noch schneller zugänglich wird für andere Menschen. Und damit wir ihn ja auch in unserer Sprache mit unseren Wurzeln begleiten können. So. Nein, da sitzen noch ein paar. Es sind fast alle raus, weil jetzt wird es für Sie. Ja.
Also als therapeutisch arbeitende Person fühle ich mich oft als wie ein Kommissar oder wie ein Detektiv. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie es angehen kann, dass diese Rolle der Frau derart in die Unterdrückung ging. Und dann habe ich mir mal so ein paar Matriarchate angeguckt. Also Entschuldigung, dass wir euch Männer derart misshandelt, missachtet, missbraucht. Ja, 10 Frauen halten sich einen Mann, wenn er nicht mehr hübsch ist, kann er gehen. Also wir waren nicht nett. Wir waren wirklich nicht nett. Und wenn ich mir angucke, die Erde ist ein weiblicher Planet. Wir Frauen gebären die Kinder. Das heißt, quantitativ bringen wir da was auf die Waage. Das hat wirklich... Und der Mann mit so ein bisschen Samen. Und wenn ich jetzt dieses Ungleichgewicht einfach der Quantitäten anschaue, dann
ist es für mich sehr notwendig zu schauen, was ist die Qualität dieses bisschen Samen? Und ohne diesen bisschen Samen gäbe es keine Vielfalt. Weil die eingeschlechtliche Vermehrung, da bleibt es immer so, wie es ist. Während wenn dieses Potenzial, dass es sich verändern kann, ja, der Vielfalt, wenn das die Wertschätzung kriegt, obwohl es quantitativ ja nur so ist, passt in ein Fingerhütchen, wir mit unserer Gebärmutter und ne, die ganze Erde und so, ist ja richtig viel. Aber wenn wir das wirklich in die Wertschätzung holen, kann ich mir vorstellen, dass die Männer bereit sind, die Frau auf den Platz zu lassen, der quantitativ groß ist, und selber sich schützend hinter die Frau zu stellen, weil Mann gewertschätzt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine wirkliche Heilung zwischen männlichen und weiblichen stattfinden kann.
Danke. Danke. Also Matriarchat und dieses Thema Mann-Frau-Beziehung, das ist auch für mich ein ganz spannendes Thema, habe ich mir viel mit beschäftigt. Aber da würde ich jetzt eigentlich wieder von weg, in dem, was ich sage, weil mir es um dieses Christliche ging, Jesus. Jesus, der ja, wie wir gesagt haben, Frauen sehr viel mehr wertgeschätzt hat, als die Leute, die nach ihm kamen. Das ging ja los mit Paulus schon und dann wird es ja ganz schrecklich. Für mich ist die zentrale christliche Botschaft ist die Nächstenliebe. Das ist für mich eigentlich die Essenz, worum es Jesus gegangen ist. Das ist mein Bild, was ich habe von Jesus und von dem eigentlichen ursprünglichen Christentum. Nächstenliebe. Das ist das, was du und, wie war nochmal dein Name? Gesagt hat, respektvoller Umgang auf Augenhöhe. Also ich nehme dich als Mensch auf Augenhöhe an und es ist mein Bemühen, für dich Liebe zu empfinden. Völlig unabhängig davon, wer du bist. Ohne eine Bewertung, ohne eine Abschätzung. Einfach, weil du ein Mensch bist, dich so anzunehmen, wie du bist. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich selbst so annehme, wie ich bin. Ich kann natürlich jemand anderen, dich zum Beispiel, nur annehmen, wenn ich auch mich selbst annehmen kann. Und für mich ist auch das Hiersein auf diesem Kongress das zentrale Thema, wie können wir untereinander das Leben. Wie können wir als Lehrer Vorbild sein für dieses einander annehmen, untereinander und natürlich auch dann mit euch als dem sogenannten Publikum. Das ist für mich die große zentrale Frage, die in diesem Raum steht. Wie schaffen wir das? Und ich bin dir, Heiko, ganz dankbar. Sehr dankbar. Dass du uns auf diese Spur geführt hast. Danke.
Ich wollte gerne noch einen Satz sagen, den ich eben vergessen habe. Tut mir leid, aber die Inder haben mich wieder zum Jesus gebracht.
Er war ja auch mal dort.
Ja, das passt gerade ganz gut. Also ich war ja über 20 Jahre bei einer Sinnmeisterin, die vom Ursprung her evangelische Pastorin ist. Und die hat zum Beispiel so Sätze gesagt, wie Buddha und Jesus hätten sich einfach super verstanden. Und ich fand zum Beispiel mal ganz klasse, sie hat uns mal was über den barmherzigen Samariter erzählt. Ich hatte die Geschichte früher als Kind, als Jugendlicher immer so verstanden, wenn es einem scheiße geht, musst du hingehen und helfen. Das war so irgendwie so ein moralisches, da muss man jetzt was tun. Ja, und dann hat die uns das so erklärt, nein, dieser barmherzige Samariter, der war eins mit dem Schmerz dieses anderen und der hat nicht dem geholfen, sondern eigentlich, also das war nicht mehr eine Trennung. Und auf einmal, ah, so kann man das auch sehen. Also ich habe so gemerkt, da braucht es dann Übersetzer. Ja, dass es wirklich Menschen gibt, die so in beiden Kulturen unterwegs sind, intensiv, und die einem das immer noch klar machen können, dass das gar keine Trennung ist, diese Wege auch. Und noch eins ganz kurz zu diesen christlichen Wurzeln und so weiter. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut genau aus. Ich weiß nur, dass es da auch ganz viele weibliche Wurzeln gibt. Also da gibt es eine Lilith, von der ich mal gehört habe. Da gibt es diese ganzen Apokryphen, diese ganzen urchristlichen Texte. Da gibt es Evangelien, die zum Teil vernichtet wurden. Also die Frauen spielten in dem Urchristentum eine ganz große Rolle. Also wenn man da als Frau forschen will, macht es einfach. Also da gibt es ganz viele Wurzeln, die ihr auch finden könnt. Also gute Wurzeln, ja.
Also bei mir ist es so, ich bin sehr katholisch aufgewachsen und sehr geschädigt gewesen durch den Katholizismus einfach. Und ich war immer offen, den Weg zu finden. Und dann habe ich mich ganz vom Christentum abgewandt und habe, glaube ich, alle Religionen, die sich so anbieten, und alle Möglichkeiten gestreift. Und dann habe ich irgendwann mal eine Geschichte gehört, die war so, jemand ist in den Brunnen gefallen und dann kommt Buddha vorbei, schaut rein und in den Brunnen und sagt, komm ins Nirvana, ist egal, ob du da drin sitzt oder nicht. Und als Jesus vorbeikam, hat er sich rübergebeugt, die Hand ausgestreckt und ihn hochgezogen. Das hat mich vor 20, 30 Jahren mal sehr bewegt. Trotzdem habe ich das alles beiseite gelegt. Habe ich ein Jahr meines Lebens damit verbracht, die Bibel zu studieren. War auf einer Bibelschule und das war das schrecklichste Jahr in meinem Leben. Weil ich da etwas Ähnliches erlebt habe, wie hier auch zum Teil. Wenn man eine Meinung, eine Religion manifestiert und auf seinem Prinzip herumreitet, dann bleibt die Liebe und die Barmherzigkeit und die Güte auf der Strecke. Und da bin ich genauso zerbrochen wie hier an mancher Lehre auch. Und es brauchte den Weg für mich zu erkennen, was meinen denn die einzelnen Geschichten. Und ich wäre heute, hätte nicht den Mut gehabt, wenn nicht ein Satz aus der Bibel einer meiner zentralen Sätze wäre, dass Jesus gesagt haben soll, in meinem Licht wird alles offenbar. Und in diesem Licht, in dieser Kraft, konnte ich mich dann vor mir selber beugen und Mut finden, zugleich zu diesem Stachel, der in dem Falle Charles für mich war, zu offenbaren. Und ich konnte durch diese Sehnsucht nach Licht und Liebe und eins werden, für mich nur durch die Kraft von dem auferstandenen Christus. Das Grab ist leer, da ist kein Karfreitag mehr. Und dann hat Charles mir gezeigt, und ich glaube alle mit mir, die es gehört haben, vielleicht außer die, die es gelangweilt hat und rausgehen mussten, dass diese Barmherzigkeit und Liebe für mich nur durch den auferstandenen Christus möglich ist. Da hilft mir nicht, da ist niemand. Daran bin ich die letzten Jahre fast irre geworden. Da ist ja immer jemand gewesen, der verwundet war. Und jetzt ist es für mich immer wieder mein Motor, den Christus zu sehen, dass er alles zugelassen hat und keine Methode angeboten hat, sondern sei, wie du bist, sehe ich jetzt in der Bibel. Und alle grausamen Geschichten, das hat sich bei mir so ergeben, wenn da der Baalspriester an einem Tag 400 oder ein sogenannter guter Prophet Gottes, Elia hieß der, sollte 400 Menschen auf einmal umbringen, diese sogenannten Baalspriester. Und es hat mich früher fast um den Verstand gebracht. Wie kann man denn 400 Menschen jetzt umbringen sollen? Und mit der Erkenntnis, die ich heute habe, kann ich erleben, dass diese 400 Priester meine Gedanken sind. Diese Bollwerke in mir, die mich abhalten, immer wieder in die Ruhe und ins Zentrum zu kommen. Und seitdem haben diese sogenannten grausamen Geschichten für mich was ganz Universelles. Nämlich, es sind meine Gedanken, die auch weggetrieben, weggejagt oder mal auch totgeschlagen werden müssen, die sich mangels der Sprache, das haben wir hier ja auch so immer wieder gehört, die Sprache macht einfach so viel klein und wir verstehen es so miss, weil wir es anders verstehen. Und ich bin so froh, dass ich über all diese Umwege wieder zu, also für mich die Wurzeln zurückgekommen bin, ohne ein Urteil über die anderen zu brechen, zu fällen und dann zu brechen.
Ich sehe von mir aus, Charles ist ja wie Christus. Du kannst direkt durch Charles da an deine Wurzeln kommen. Oder du bist es gegangen. Darum hast du dich geöffnet. Heute. Ich weiß ja nicht deine Geschichte, aber so habe ich das ein bisschen zum Schluss. Ich bin noch spät gekommen, da wart ihr da schon voll im Gange.
Ja, ich hatte noch mal was hier. Und zwar hatte ich also, kurz bevor du das Thema mit dem Annehmen und Umgang angesprochen hast, hatte ich so ein Bild oder eine Erkenntnis, wo ich dachte, könnte ich vielleicht teilen. Und zwar dieses Feld hier, nämlich könnt ihr mir vorstellen, es ist wie so ein Stromnetz und manche gehen, erlebe ich so, manche fügen Strom hinzu und manche nehmen was raus. Und ich habe auch manchmal den Impuls, irgendwie zu gehen und so. Und dann hatte ich so die Idee, die was rausnehmen, vielleicht ist da eine Bedürftigkeit. Und wenn ich dann diese Bedürftigkeit sehe, dann merke ich, dann geht mein Herz irgendwie auf. Und jemand, der was hinzufügt, ist sowieso. Also das hilft mir, sag mal so, die Annahme von Sharings, wenn ich das Gefühl habe, da ist so eine Bedürftigkeit, nee, da, ich merke, die Energie geht runter und ich sehe aber da eine Bedürftigkeit. So. Ich hatte es irgendwie klarer, bevor ich es geshared habe.
Ja, vielleicht noch einmal zum Narada zurück, was du beigebracht hast. Für mich war es erfrischend, weil für mich ist der Weg im Alltag. Und für mich der falsch verstandene Advaita-Weg. Und ich habe eine Verbindung zum Advaita-Weg. Und das aber das Gleiche wie das Christentum. Der hat ja auch gesagt, nicht an ihrem esoterischen Geschwätz sollst du es hier erkennen, sondern an ihren Früchten. Und die Frage auf dem Weg, sind wir bereit, unsere Früchte im Alltag wahrzunehmen? Das heißt, sind wir bereit, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen? Und das ist für mich der Erforschungsweg. Und der falsch verstanden ist, wir vermeiden den Alltag. Wir vermeiden auch unseren Schmerz und meine hier oben. Und wir negieren das Leben. Und für mich führt es nur weiter in Schmerz. Wir füttern den Schmerz. Aber es gilt zu erkennen, wenn wir erkennen, erwachen, was immer wir es nennen wollen, oder Freiheit sind zu erkennen, ja, wir haben einen menschlichen Körper, wir durchleiden menschliche Erfahrungen, aber die Tür aufmachen und feststellen, wir sind kein menschliches Wesen. Für mich ist immer, wenn wir Auto fahren, können wir uns ja einbilden, wir sind ein Auto. In dem Moment sind wir Auto, weil wir Teil des Autos sind, notwendiger Bestandteil. Aber wenn wir aussteigen, sind wir mehr als ein Auto. Und mehr ist für mich nicht. Wir sind mehr als ein Mensch. Und wenn wir von dem Punkt aus handeln, bekommen die Dinge eine andere Bedeutung. Oh, danke.
Also, ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt abwürgen, möchte nur darauf hinweisen, dass wir in der Mittagszeit sozusagen sind, ist schon nach 12. Es dünnt sich ja auch aus, so immer mehr. Also, wer möchte, kann natürlich ein bisschen sich noch weiter unterhalten. Ich würde vorschlagen, wir machen halt jetzt Pause bis 14:30 Uhr. Ja?